Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören den Wochenrückblick im Kontrafunk. Wie kann man auch bei einem möglichen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt diese lästige Konkurrenz in Zukunft behindern oder vielleicht sogar ausschalten? Wie wichtig sind eigentlich die Revolutionsgarden im Iran für den Machterhalt des Mullah-Regimes? Und wie hat es die deutsche Bundesregierung eigentlich fertiggebracht, 95% von 500 Milliarden Euro Sondervermögen zweckentfremdet woanders unterzubringen? Diesen Fragen werden wir jetzt gemeinsam nachgehen. Hier sind die Höhepunkte der Woche aus unserem Morgenmagazin Kontrafunk Aktuell und unserem Live-Abendjournal 1820. Ich bin Gernot Danowski. Schön, dass Sie dabei sind. In Sachsen-Anhalt will eine Allparteienkoalition gegen die AfD die Geschäftsordnung des Landtages ändern. Was im Detail geplant ist, das erklärte der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Am Dienstag erklärte Patzelt, was das bedeutet.
Brutal formuliert, es geht darum, die AfD von personalpolitischen Entscheidungen auszuschließen. Nachdem die AfD zweifellos die stärkste Partei werden wird, wurde nach einem Weg gesucht, zu verhindern, dass die AfD den Landtagspräsidenten stellen kann. Und nachdem lange Zeit es klar war, dass die Wahl von Verfassungsrichtern so ausgestaltet sein muss, dass möglichst alle relevanten politischen Kräfte sich über die zu wählenden Personen verständigen müssen, wurde an dieser Stelle auch eine Änderung ersonnen, welche eine Abstimmung oder ein Zusammenwirken mit der AfD unerheblich macht. Infolgedessen ist das, was hier als Stärkung der Demokratie angepriesen oder im schlimmsten Fall so auch geglaubt wird, im Grunde eine Anti-AfD-Gesetzgebung.
Die Initiatoren sprechen davon, Blockaden im Parlament zu verhindern und auch Vetternwirtschaft einzudämmen. Das sei auf der einen Seite sinnvoll, auf der anderen Seite ein reines Machtinstrument gegen die AfD, so Patzelt.
Ich kritisiere die ersten zwei Dinge, nämlich Landtagspräsident und Wahl der Verfassungsrichter. Die zwei anderen Dinge, die sind vernünftig. Bislang ist die Rolle des Verfassungsgerichtes eher nebensächlich in der Verfassung behandelt. Wenn man jetzt sagen will oder ausdrücklich verankern will, dass das Verfassungsgericht eine Verfassungsinstitution sei, dann fügt das dem in der Wirklichkeit zwar wenig hinzu, aber das Symbolische ist ab und zu auch wertvoll. Und ein, sagen wir mal, Anti-Vetternwirtschaftsgesetz, das ist nun wirklich sinnvoll und angebracht. Der Bayerische Landtag hat sich längst nach einem entsprechenden Skandal ein solches gegeben. Und das schadet auch nicht, sowas in Sachsen-Anhalt zu haben. Also, es gibt zwei vernünftige und zwei unvernünftige, weil die politische Konkurrenz ausschalten wollende Bestandteile dieses Demokratiestärkungsprogramms.
Ein weiterer Streitpunkt bei der Gesetzgebung ist auch das Vorschlagsrecht des Landtagspräsidenten.
Es ist eher symbolisch wichtig, wobei man nicht unterschätzen darf, dass der Präsident eines Parlaments nicht nur die Verwaltung leitet, sondern auch entscheidenden oder starken Einfluss darauf hat, in welcher Atmosphäre sich die parlamentarischen Verhandlungen vollziehen. Infolgedessen ist es nicht unwichtig, dass Präsidenten gewählt werden, die das Vertrauen möglichst des ganzen Hauses genießen. Aber hier ist einfach der Weg falsch eingeschlagen worden. Früh begann man zu sagen, nein, AfDler gehören nicht in parlamentarische Leitungsfunktionen. Und wenn die AfD so stark ist, dass man ihr das Vorschlagsrecht und wahrscheinlich auch die Wahl eines Präsidenten nicht verweigern kann, ja, dann müssen wir Umwege finden. Und einen solchen Umweg hat man gefunden, indem zwar die AfD zunächst einmal vorschlagen darf, wer Parlamentspräsident werden soll, wenn die aber keine Mehrheit findet, was nur dann anders wäre, wenn die absolute Mehrheit bei der AfD läge, ja, dann dürfen andere Fraktionen auch was vorschlagen und dann bildet sich natürlich die allbekannte Anti-AfD-Einheitsfront. Mir scheint, dass dies die üble Folge einer üblen Entwicklung ist.
Da steht natürlich die Frage im Raum, eine demokratisch gewählte Partei und der größte Konkurrent wird also verhindert, indem man mit parlamentarischen Traditionen bricht?
Die Antwort lautet eindeutig ja. Auf Bundesebene ist das mit dem Amt des Alterspräsidenten so geschehen. als erstmals ein AfDler Alterspräsident hätte sein können. Und es wird das auch mit dem Amt des Parlamentspräsidenten in Sachsen-Anhalt so gehandhabt. Und im schlimmsten Fall macht dieses Beispiel Schule, sodass irgendwann in Deutschland sich Oppositionelle und später werden auch mal Linke in der Rolle der Opposition sein, fragen, ob denn Mehrheitsdemokratie auch zur Arroganz der Mehrheit führen darf. Das Parlament muss funktionstüchtig gehalten werden und dazu gehört, dass man auch den Sinn, den Zweck, die Leitidee von Parlamentern versteht. Und der Leitgedanke des Parlamentarismus ist, dass verschiedene politische Kräfte in einer Institution miteinander in Kontakt, in Dialog, in Streit geraten. Einen Streit, der nach fairen Regeln gutwillig geführt wird. Und diesem Leitgedanke des Parlamentarismus widerstrebt es seit jeher, dass versucht wird, eine parlamentarische Kraft, hier konkret die AfD, aus dem normalen Miteinanderreden im Parlament auszugrenzen. Das ging so lange, wie die AfD eine Splitterpartei war oder zu sein schien. Wenn aber 30-40% eines Wahlvolks die AfD wählen, dann widerspricht es dem Leitgedanken des Parlamentarismus, diese Kraft im Parlament irgendwie ausgrenzen zu wollen.
Ebenfalls am Dienstag haben wir einen Blick nach Frankreich geworfen. Bei den Kommunalwahlen konnte das Rassemblement National weiter zulegen. In einigen Bezirken in Großstädten gewannen hingegen Sozialisten. Die Konservativen mussten Verluste hinnehmen. Was diese Wahl bedeutet, das verriet uns Frankreich-Kenner Professor Robert Kopp in Frankreich.
Das Rassemblement National implantiert sich immer mehr in ganz Frankreich. Die meisten Wähler sind keine Protestwähler mehr, sondern wählen das Programm des Rassemblement National. Und tatsächlich hat diese Bewegung in den Kommunalwahlen etwas zugelegt. Ich würde nicht sagen, sie seien der große Sieger, aber sie haben doch zugelegt und es wird sich zeigen, ob dieser Trend sich beim zweiten Wahlgang ausbezahlt macht. Es ist kein einheitlicher Trend auszumachen, denn die politische Landschaft in Frankreich ist ganz zersplittert. Und diese Zersplitterung ist natürlich das Resultat der Politik von Macron, die von einem Wahlgang zum anderen immer mehr abgestraft wird. Das sogenannte en même temps oder das sowohl als auch, das heißt der Versuch, sowohl mit einem Teil der Linken als auch einem Teil der Rechten zu regieren, dieser Versuch ist gescheitert. Die Konstruktion dieser Mitte ist ein alter Traum von Frankreich und geht zurück auf die Juli-Monarchie. Aber man kann keine Mitte konstruieren auf Kosten der Sozialisten und auf Kosten der Republikaner. Und was sich zeigt bei diesen Kommunalwahlen, ist, dass die Links-Rechts-Gliederung wieder an Gewicht gewinnt. Allerdings sind die beiden Teile gespalten. Auf der rechten Seite gibt es das Rassemblement National, das zulegt, aber auf der linken Seite gibt es auch die France Insoumise, die ebenfalls zulegt.
Und da zeigt sich, auf der einen Seite haben wir sozialistische Hochburgen in Großstädten und dann wieder Erfolge für Le Pen auf dem Land. Ist bei dieser Spaltung Frankreich überhaupt noch regierbar?
Die Frage stellen viele Beobachter. Ist Frankreich überhaupt noch regierbar? Wenn man die Nationalversammlung ansieht, dann muss man eigentlich sagen, nein. Im lokalen Bereich sieht das ganz anders aus. Wie gesagt, mehr als die Hälfte der Städte haben weniger als 1000 Einwohner und dort spielt die nationale Politik natürlich eine viel kleinere Rolle. Immerhin, es gibt auch gewisse Anzeichen für Stabilität. Zum Beispiel in Le Havre hat es Edouard Philippe, der Kandidat sein wird für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr, es fertiggebracht, mit einem guten Resultat in den zweiten Wahlgang zu gehen. Die Umfragen waren sehr viel schlechter als sein Ergebnis von 46,7%. Er hatte auch gesagt, wenn er die Wahl als Bürgermeister nicht schafft, dann wäre er auch nicht mehr bereit, sich als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung zu stellen. In anderen Städten sieht es ähnlich aus und zum Teil auch anders. Also ein spektakulärer Gewinn wäre natürlich, wenn zum Beispiel Eric Ciotti, der ehemalige Republikaner, der sich mit dem Rassemblement National verbündet hat, die Stadt gegen den ehemaligen Freund und Republikaner Estrosi gewinnen würde. Das gleiche in Bordeaux. Dort ist ein grüner Bürgermeister am Ruder, aber sein Herausforderer folgt ihm auf den Fersen und es ist möglich, dass die Rechte, das heißt das Rassemblement National, eher auf die Seite des Herausforderers sich stellen wird.
Mit aktueller Berichterstattung ging es am Dienstagabend weiter, denn in unserem täglichen Live-Abendjournal 1820 griffen wir ein kirchliches, tagesaktuelles Thema auf. Die beiden christlichen Amtskirchen in Deutschland sehen sich mit einer anhaltend hohen Austrittswelle konfrontiert. 600.000 Mitglieder haben Katholiken und Protestanten alleine durch Austritte verloren. Pfarrer Jürgen Fliege erläuterte die Hintergründe und die gehen weit über Finanzielles hinaus.
Es sind eigentlich im Tiefsten nie finanzielle Gründe. Natürlich kann man sagen, das kostet mich was und ich gebe lieber das Geld zu irgendeiner anderen Organisation, aber das sind schon aufgesetzte Begründungen. Im Tiefsten sagt man doch, das ist mir nichts wert. Also das heißt, ich kriege da nichts. In der Bäckerei kriege ich Brot, beim Fleischer kriege ich Fleisch etc. Was kriege ich bei Kirchen und lohnt sich das? Und die Kirche kann nicht mehr definieren, was sie den Menschen gibt. Zumindest wird sie von den Menschen nicht verstanden. Das ist nicht neu. Durch einen ICE voller Menschen jeden Tag, der aus der Kirche herausfährt, den gibt es schon seit den 90er Jahren. Er war noch nicht so ganz so lang, wie er jetzt ist. Aber diesen Zug aus der Kirche auszutreten, das ist nicht neu. Und die Kirche muss sich natürlich fragen, habe ich da irgendein Kraut, was irgendwo wächst, dass ich da mich gegen wehren kann? Das ist eine schwierige Frage. Und es gibt Dinge, die von außen sicherlich schuld sind, wo die Kirche immer sagt, guck mal da, bei den Kirchen, bei den Verbänden und bei den Parteien und bei den Sportvereinen und bei der Gewerkschaft und überall ist es doch auch so. Bei uns ist es auch so und guten Abend zusammen. Aber es gibt eben auch Gründe, die von innen kommen. Wir machen als Kirche eine Menge falsch. Der Zug aus der Kirche, aus der Religion auch auszuziehen, der ist schon lange am Fahren. Ich habe in den 90er Jahren ein kleines Buch geschrieben, das heißt Wege aus der Kirchenkrise, in den 90er Jahren, da war das schon so. Und jetzt, ja, die Leute müssen sparen, aber das ist es nicht. Missbrauch ist es nicht. Ich würde auch sozusagen zu einem weiterhin Brot kaufen gehen, wenn irgendein Bäcker oder viele Bäcker irgendwie Mist gebaut haben. Nein, wir müssen als Kirche gucken, was liegt an uns und nicht an der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, dass wir den Leuten nicht mehr klar machen können, dass Tradition eine Wurzel ist, die ihre Seele stabilisiert in allen Stürmen dieser Welt. Wir haben eine Medizin gegen die Angst und die kriegen wir nicht verkauft.
Und da kommt immer wieder zur Sprache, die Kirche hat sich von den Kernaufgaben entfernt, so wie der Seelsorge zum Beispiel. Jürgen Fliege erklärte, was den Kirchen stattdessen wichtig zu sein scheint.
Naja, wer sich als Politiker sieht, hat ein Bündnis mit der Macht. Und das ist, was schon der Papst Benedikt kritisiert hat. Die Kirchen in Deutschland liegen mit der Macht im Bett, also mit den Herrschenden, mit den gesellschaftlich führenden Menschen im Bett. Und sie dienen nicht mehr dem kleinen Mann und der kleinen Frau und der Witwe, wie das im Neuen Testament so ist. Und wir sind auf dem Weg, eine Minderheitskirche zu werden. Wir sind auch auf dem Weg, eine, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, damit Sie nur wissen, wo es hinführt, eine Untergrundkirche zu werden. Wir können uns nicht mehr mit den Herrschenden sozusagen bei jedem Event verbünden. Nein, wir haben ganz andere Meinungen. Wir sind ganz anderer Meinung, was die Sache Rente angeht, was Witwen angeht, was Pflege angeht. Wir lassen uns doch nicht auf den Markt tragen, Leute, sondern mehr haben wir nicht. Wir haben Werte. Und so, wie ihr mit den Witwen umgeht und so, wie ihr mit den Rentnern umgeht. Und so geht es nicht. Und da braucht man eine riesig starke Opposition. Das könnte die Kirche sein. Die Opposition, die wir in Berlin haben, ist es nicht.
Gerade linke Medien, der Zeitgeist, aber auch NGOs verlangen dann von Kirchen noch mehr Gender, noch mehr Flüchtlingshilfe und noch mehr Trans. Ist das die Art, wie sich die Kirchen zumindest personell noch als Institution retten können?
Völlig falsch. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Vorzeit, vor Trans. Dann sagen Leute, die zum Abendmahl kommen, mein Partner kommt in einem Rollstuhl oder er ist Alkoholiker. Dann wäre es doch gut, weil er Alkoholiker ist, also anders, also erkrankt, wir haben Abendmahl ohne Alkohol, also mit Apfelsaft. Dann habe ich immer gesagt, nein, wir machen weiterhin Wein und Brot. Und wenn einer diesen Wein nicht haben will, dann sagt er, nein, danke, ich bekenne mich zu meiner Krankheit Alkoholismus vor allen Leuten dadurch. Das heißt, ich stärke sein Bewusstsein, gegen den Alkohol zu kämpfen und verdecke es nicht mit Apfelsaft. Und das ist auf der Trans-Geschichte und den anderen Geschichten ähnlich. Wir geben überall nach, anstatt dass wir bei unserer Linie bleiben und den Leuten sozusagen abverlangen, zu sich selber zu stehen. Überall Mäntelchen.
Dass in Deutschland Meinungsverfehlungen oder die falschen Meinungen in Meldeportalen gesammelt werden können, das ist schon seit ein paar Jahren traurige Wirklichkeit. Diese Meldeportale dienen natürlich dem linken Zeitgeist zur Einschüchterung des politischen Gegners. Den Spieß umgedreht hat jetzt Tichys Einblick. Am Dienstagabend war zu diesem Thema daher Roland Tichy persönlich zu Gast und er verriet uns, was genau passiert, wenn man sich bei der Meldestelle Meme von Tichys Einblick meldet.
Wir wollen jetzt einfach mal aufdecken, wer wird hier wie bespitzelt und warum. Wir haben ungefähr schon 20 Meldungen, das ist sehr interessant, die werden wir jetzt auswerten. Wir haben ja in einem ersten Schritt mal die Struktur des Bespitzelungsapparats auch grafisch veröffentlicht. Das ist ja den wenigsten Bürgern klar. Die meisten meinen nur, das sind da irgendwie so nette kleine NGOs und die rufen dann da irgendwann an oder schicken eine Meldung. Nein, das ist mittlerweile ein vielstufiger Apparat. Ganz oben ist das Bundeskriminalamt. Also das Bundeskriminalamt war früher zuständig für die Verfolgung von Terror und organisierter Kriminalität. Jetzt sitzen da Beamte und melden. Und das Material kriegen sie aus Meldestellen. Aber wer sind diese Meldestellen? Und dazwischen sind noch die Landesinstitutionen wie Bundesnetzagentur, die Landesmedienanstalten. Und dieser ganze Apparat meldet zentral nach oben und vom BKA geht es dann wieder runter an die Strafverfolgungsbehörden. Das heißt also, wir haben einen viel klarer, eindeutiger, strukturierten Apparat, als uns das gemeinhin klar ist. Also wir meinen, das ist irgendwie so semiprofessionell, so wie Antonio Amadeo Stiftung oder so, wo eben ein paar Leute Gelder abschnorren. Nein, das ist hier ein strukturiert aufgebauter Geheimdienstapparat zur Bespitzelung und dann anschließend zur Bestrafung und Einschüchterung der Bürger entstanden. Und diesen Apparat muss man jetzt, nachdem man ihn strukturell analysiert hat und da gibt es Schaubilder, muss man jetzt mit Personen und Fakten füllen. Und das ist unser Ziel, zunächst mal in der ersten Runde mit Meme der Meldestelle für Meldestellen einfach mal zu erfassen, wer in ihrer Nachbarschaft hat das Ohr an ihrer Schlafzimmertür. Aber nochmal, damit wir uns da im Klaren sind, die Struktur wissen wir längst, die haben wir aufgedeckt. Jetzt geht es um die Details, um die Betroffenen, um die Schicksale, um die Angriffe. Müssen sich mal folgende Zahl vorstellig machen. Derzeit gibt es vor deutschen Gerichten 1 Million offene Strafverfahren. Daraus zieht man den Schluss, dass man sehr viel mehr Staatsanwälte, sehr viel mehr Richter einstellen müsste. Wir kennen alle die Fälle in Berlin, wo Schwerstverbrecher nicht ins Kittchen müssen, weil einfach die notwendigen Fristen, die einzuhalten sind, überschritten werden, mangels hinreichender Anzahl von Beamten in Staatsanwaltschaften und Richterämtern. So. 1 Million solcher Verfahren. Aber unter dieser 1 Million solcher Verfahren sind ja auch zig Zehntausende, und die Zahl wissen wir ja nicht, wo Polizeibeamte genötigt werden, Menschen zu überfallen vor der Haustür mit Hausdurchsuchungen, um irgendwelche Schwachsinnsargumente da abzugreifen. Wir haben ja auch einen Fall veröffentlicht, unser Autor Josef Kraus zum Beispiel hat einen kritischen Beitrag geschrieben über einen abgelehnten Asylbewerber aus Burkina Faso, der übrigens dauernd nach Burkina Faso reist, also so verfolgt, das kann da gar nicht sein, aber der auch Mitglied des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks ist. Also eine wirklich zweifelhafte Figur, die dann gleichzeitig immer wieder aufruft und Tipps gibt, wie man das Asylrecht aushebelt und missbraucht. Also da ist eine ganz seltsame Figur, beeinflusst da den Bayerischen Rundfunk. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und die Polizei und versucht, einen Autor zu verfolgen, der darüber schreibt. Das ist einer dieser Fälle, dieser gespenstischen Fälle, der natürlich alle Betreffenden beschäftigt, aber auch Justiz und Staatsanwaltschaft beschäftigt, die jetzt sich mit so einem Unsinn beschäftigen müssen, denn es ist Unsinn. Wir sollen nicht mehr schreiben dürfen über den Missbrauch öffentlicher Ämter und dazu gehören auch die Rundfunkräte. Und diese Fälle muss man einfach erstmal dokumentieren, damit einem klar wird, dass dieser Justizapparat missbraucht wird, weil schwere Vergehen gegen Leib und Leben, Kriminalität, organisierte Kriminalität, Menschenhandel, natürlich Mord und Totschlag nicht mehr verfolgt werden, weil die Polizisten damit beauftragt und beschäftigt sind, Publizisten zu verfolgen, die den Finger in einen Missstand legen. Das ist die Realität und das muss dokumentiert werden.
Am Mittwoch gingen wir bei Kontrafunk aktuell der Frage nach, warum gab oder gibt es eigentlich keine Revolution oder noch keine Revolution gegen das Mullah-Regime im Iran? Die Antwort, das Regime kann auf effektive Machtinstrumente zurückgreifen, die Revolutionsgarden und die Basij-Miliz. Doch wer sind diese Männer eigentlich? Woher kommen sie und was treibt sie an? Und wie fest stehen sie wirklich hinter dem System? Darüber sprachen wir mit dem Islamwissenschaftler und ehemaligen Diplomaten Alfred Schlicht.
Die Revolutionsgarden sind der eigentliche Kern der Bewegung. Sie sind diejenigen, die essentiell sind für das Regime. Sie sind eine militärische Einheit, wenn man so will. Sie sind nicht identisch mit der Armee, sondern sie sind eine Organisation per se, parallel zur Armee aufgestellt, haben ebenso wie diese Landstreitkräfte, aber auch Luftwaffe und auch Marine, also eine Parallelorganisation. Sie sind allerdings nicht normale Soldaten, die einfach rekrutiert werden oder per Wehrpflicht in die bewaffneten Kräfte kommen, sondern es sind ausgesuchte religiöse Menschen, Menschen, die dem Regime sehr nahe stehen, Menschen, die bedingungslos dem Regime verbunden sind. Das sind keine Menschen, von denen man annehmen dürfte, sie würden sich gegen das Regime stellen. Im Gegenteil, sie sind das Regime. Es war von Anfang an wichtig für die Mullahs, für das Regime des Gottesstaates in Iran, Menschen zu haben in ihren Streitkräften, die bedingungslos gehorsam und bedingungslos gläubig waren und die ihnen bedingungslos gefolgt sind. Das war von Anfang an ganz wichtig, denn die Armee war das ja nicht. Das war ja eine Armee, die kam vom Schah her. Das war eine ganz normale Berufsarmee, wenn man so will. Und die allein genügte nicht, um so einen Staat einzurichten. Man brauchte Leute, die ideologisch 100% sicher sind. Und das waren die Revolutionsgarden. die rekrutieren sich aus allen gesellschaftlichen Schichten, nicht nur aus den traditionell religiösen, sondern wirklich aus allen gesellschaftlichen Schichten. Wobei natürlich die Frage ist, wer ist das? Das kann man heutzutage sagen, dass es viele Menschen gibt, die noch mit dem Regime verbunden sind. Und zwar nicht nur, weil sie überzeugt sind, sondern weil sie auch Interessen mit dem Regime verbunden haben. Und es wäre für diese Leute sehr schwierig, wenn das Regime stürzen würde. Denn sie sind in ihren Interessen mit dem Regime sehr eng verbunden, haben ihre normalen zivilen Existenzen auch verdankt der Zusammenarbeit mit dem Regime.
Aber die Revolutionsgarden sind nicht alles, was das Regime zu bieten hat. Ein weiteres Machtinstrument ist die Basij-Miliz.
Das ist eine Miliz, die in die Tiefe gehen soll. Das ist eine Miliz, die das Volk als solches mobilisieren soll. Das ist eine Miliz, die in erster Linie aus Menschen der unteren Schichten besteht und die deshalb eben auch eine ganz andere Größe und Dimension und Mitgliederzahl hat. Das sind Organisationen, die eigentlich zu den Revolutionsgarden gehören, aber doch noch ein Eigenleben entwickelt haben. Es geht ja im Iran auch darum, die Menschen zu motivieren und zu mobilisieren. Basij heißt ja Mobilisierung und genau das soll diese Organisation machen. Sie soll die Menschen auch in der Tiefe der Gesellschaft, auch Menschen, die nicht so gut ausgebildet sind, ins religiöse Lager bringen, soll sie dort aber auch nützlich machen. Und das ist auch geschehen schon vor über 30 Jahren, schon in den 80er Jahren. Das ist eine sehr problematische Entwicklung. Man hat damals diese Basij-Menschen, also einfache Menschen, Analphabeten, Kinder, alte Leute, genommen und als Kanonenfutter den Irakis entgegengeschickt. Man hat sie in die Minenfelder geschickt, als menschliche Minenräumer. Das war wirklich sehr unerfreulich und sehr blutig und die haben sehr hohe Verluste gehabt. Aber auch hier ist es so, man bietet denen materielle Anreize. Man gibt ihnen Chancen, etwas zu werden. Man gibt ihnen Chancen, sich wirtschaftlich zu entfalten. Sowohl bei den Revolutionsgarden als auch bei den Basij möchte man ja, dass die ja nicht eine eigene politische Identität entwickeln. Die sollen zum System gehören und innerhalb des Systems funktionieren. Die sollen nicht in irgendeiner Weise politische Ideen entwickeln, die unter Umständen dann vielleicht von denen der Führung abweichen.
Aber auch wenn das Volk sich damit effektiv und brutal beherrschen lässt, gibt es dennoch vielleicht einen Schwachpunkt in diesem System?
Der Schwachpunkt ist, dass irgendwann mal das Ganze kippen kann, dass irgendwann mal der Leidensdruck so groß wird, dass diese Leute nicht mehr mitmachen. Denn das iranische Volk, das muss man bedenken, ist ja sehr groß. Das sind über 90 Millionen. Und wenn man als Mullah-Regime auf einmal zig Millionen gegen sich hat, dann wird es schon unangenehm. Das hat man ja damals gesehen beim Schah, der wurde ja auch hinweggefegt sozusagen.
In Polen gab es letzte Woche ein Veto mit Signalwirkung für ganz Europa. Polens Präsident Karol Nawrocki hat ein Gesetz gestoppt, das den Zugriff auf rund 44 Milliarden Euro aus einem EU-Verteidigungsprogramm regeln sollte. Es ging dabei um die konkrete Umsetzung, also darum, wie Polen diese Mittel abrufen und einsetzen kann. Nawrocki begründet sein Veto mit Sorgen vor zu großer Abhängigkeit von Brüssel und langfristiger Verschuldung. Die Regierung von Donald Tusk dagegen sieht darin ein Risiko für die Sicherheit und versucht jetzt, die EU-Mittel trotzdem zu nutzen. Über die Hintergründe und den Streit sprachen wir mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybinska.
Ja, also für Polen bedeutet das, dass die Regierung, was sie angekündigt hat, jetzt versuchen wird, diese Mittel, diese Kredite trotzdem aufzunehmen, wobei noch nicht sicher ist, wie das geschehen soll, da man bestimmte Einschränkungen, die Regierung bestimmte Einschränkungen hat, das heißt ohne eine Einwilligung des Parlaments, also ohne und des Präsidenten, also ohne eine gültige Gesetzesvorlage, ist so eine Kreditaufnahme ziemlich riskant. Die Idee ist, dass der Finanzminister Andrzej Domański und der Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz nun nach Brüssel fahren sollen und sie sollen persönlich diese Kredite unterschreiben. Was natürlich bedeutet, dass sie auch die Folgen auf sich nehmen. Und da ist natürlich auf Seiten der Opposition, also der Rechte und Gerechtigkeit, von persönlicher Verantwortung die Rede und der Tatsache, dass dann diese beiden Minister und der Premierminister selbst für alle Folgen dann auch persönlich sozusagen verantwortlich sein werden, bis hin zu einer strafrechtlichen Verantwortung, wenn es dort zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten kommt. Es soll also ein Vertrag geschlossen werden zwischen Brüssel und Polen und es soll dann dieser Kredit trotzdem aufgenommen werden. Und es ist natürlich auch die Frage, ob er im vollen Umfang dann Polen auch zufällt oder nur ein Teil. Das ist alles noch offen.
Und ein wesentlicher interessanter Punkt, der noch gar nicht geklärt wurde, ist: Wofür sollte das Geld eigentlich verwendet werden?
Das wissen wir nicht. Das ist ja einer der Gründe, warum der Präsident sich zu einem Veto entschlossen hat. Wir kennen die Liste nicht, ist nicht veröffentlicht worden, sie ist nicht zugänglich gemacht worden. Was genau im Rahmen dieses Safe-Mechanismus von diesen 44 Milliarden Euro finanziert werden soll, dazu ist der Zeitrahmen sehr, sehr knapp. Das heißt, bis Mai, spätestens bis Mitte Mai, müsste die Regierung eine ganz genaue Liste vorstellen von Verteidigungsvorhaben. Das heißt, was genau für Ausrüstung wo hergestellt, wo gekauft werden soll. Das ist ein sehr enger Zeitrahmen. Normalerweise plant man sowas wie über Jahre hinweg. Das hat den Präsidenten gestört. Und dann ist natürlich noch die Frage, ob eigentlich die Regierung nicht vorhatte. Und es scheint so zu sein, weil sie ja so sehr darauf drängt, diesen Kredit aufzunehmen, es hier so sehr daran liegt, dass ein Teil zumindest dieses Geldes bereits existierende Verteidigungsausgaben abdecken sollte. Das heißt, wir haben ein riesiges Haushaltsloch, das wird jeden Tag größer. Die Bürgerplattform, seit sie mit ihren Koalitionspartnern regiert, hat Polen unglaublich verschuldet. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt bei 75% Staatsschulden des Bruttoinlandsprodukts ankommen. Manche Experten sagen, es werden 100% nächstes Jahr. Und das ist also ein unglaublicher Sprung. Wir sind ja bei 7% Defizit, 7% des Bruttoinlandsprodukts. Eigentlich verlassen wir jetzt schon die Defizitregeln der EU. Man gewinnt schon so den Eindruck, dass dieses Geld zumindest zum Teil das Loch im Verteidigungshaushalt abdecken sollte. Der Präsident fand das alles sehr fraglich. Dazu ist es ein Kredit über 45 Jahre. Das heißt, wir werden den bis 2070 abzahlen. Dazu kommt noch die Tatsache, dass es einen Rechtsstaatsmechanismus in diesem Safe-Programm gibt. Das heißt, wir haben bereits Erfahrungen mit dem Corona-Fonds. Der wurde der PiS-Regierung komplett gestoppt. Die Auszahlung wurde gestoppt, weil Brüssel die PiS-Regierung nicht gefiel. Und sobald Donald Tusk an die Macht kam, wurde das Geld sofort freigegeben, obwohl sich in dem Justizwesen, der Reform des Justiz, nichts geändert hat. Da wurde nichts nachgebessert, nichts verbessert, nichts geändert. Das Geld wurde trotzdem freigegeben.
Wird sich der Krieg im Nahen Osten weiter auf uns auswirken? Diese Frage stellen wir uns täglich. Geopolitische Spannungen dort lenken den Blick auf Energiepreise. Aber eine oft übersehene Entwicklung könnte gravierender sein: die weltweite Verfügbarkeit von Düngemitteln. Welche Folgen das für Landwirtschaft und Ernährung hat, erläuterte der Journalist Stefan Frank am Donnerstag.
Der Persische Golf ist nicht nur die Ölquelle oder Tankstelle der Welt, sondern auch das Düngemittelgeschäft der Welt oder zumindest ein wichtiges. Denn Erdgas ist ein Ausgangsstoff für Harnstoff, einer der weltweit wichtigsten Stickstoffdünger. Etwa ein Drittel der weltweiten Harnstoffproduktion kommt vom Persischen Golf und dieser Harnstoff, der fehlt jetzt dem Weltmarkt. Hinzu kommt, dass auch Flüssigerdgas nicht mehr verfügbar ist, sodass Länder wie Indien, die bislang Selbstversorger bei Harnstoff waren, das jetzt nicht mehr selbst herstellen können, sondern sich ebenfalls an den Weltmarkt wenden müssen, um dort einzukaufen. Und das könnte für eine beträchtliche Knappheit sorgen. Das ist nun mal ein großer Teil der Stickstoffdünger, die vom Persischen Golf kommen und jetzt fehlen. Ich sprach jetzt eben von Harnstoff. Erwähnen muss man auch noch Phosphatdünger. Da ist Saudi-Arabien ein wichtiger Anbieter, der jetzt ebenfalls ausfällt. Zur Herstellung von Phosphatdüngern wird außerdem Schwefelsäure benötigt. Und auch da kommt ein großer Teil vom Persischen Golf. Wenn wir uns jetzt also mal die 10 wichtigsten Länder bei Stickstoffdüngern anschauen, dann sehen wir, dass ein großer Teil vom Persischen Golf kommt. Das ist Iran, Saudi-Arabien und Katar. Iran ist jetzt im Krieg. Katar und Saudi-Arabien sind hinter der Straße von Hormuz und können nicht exportieren. Hinzu kommt, dass viele andere Länder der Welt, wie etwa China und Russland und Europa, auch viel weniger liefern als noch vor einigen Jahren. China hat zum Beispiel gerade bis mindestens August seine Lieferungen von Stickstoffdüngern ausgesetzt, sodass hier mit einer beträchtlichen Knappheit zu rechnen ist, die sich dann in höheren Preisen nicht nur bei Stickstoffdünger äußert, sondern tatsächlich dazu führen kann, dass eben einfach das Angebot, das die Landwirte benötigen würden, nicht zur Verfügung steht.
Und wie kann man auf solche Ausfälle eigentlich angemessen reagieren?
In den USA hat das Landwirtschaftsministerium vorgestern angekündigt, dass es in Gesprächen mit Marokko und Venezuela ist, um dort zusätzliches Angebot herbeizuschaffen. Aber so viel gibt es da auf der Welt eben nicht. Der Markt funktioniert dann so, dass erstmal die Preise steigen und dann müssen die Landwirte sehen, ob sie die Preise bezahlen können oder wollen oder ob sie möglicherweise die Aussaat einschränken, also einfach weniger Lebensmittel produzieren. Stickstoffdünger ist wesentlich für die Versorgung der Pflanzen. Ersetzbar ist er nicht, sondern man kann höchstens weniger davon verwenden und riskiert dann eine geringere Ernte. Man kann Düngemittel gezielter einsetzen, aber ich bin mir sicher, das tun die Landwirte bereits. Man kann alles immer effizienter benutzen, aber da gibt es halt eine physikalische oder biologische Grenze. Wenn kein Stickstoffdünger da ist, dann fehlen die Nährstoffe.
Und wie verwundbar ist Europa in dieser Situation und welche Rolle hat die Politik dabei gespielt?
Wir verlassen uns darauf, dass der Rest der Welt uns immer beliefern wird mit allem, was wir brauchen, weil das ja jahrzehntelang gut gegangen ist. Sogar während des Kalten Kriegs hatten wir ja stabile Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion und mit dem Ostblock. Und nun sehen wir aber, dass es immer wieder Angebotsstörungen gibt oder dass Länder wie China ihre Angebotsdominanz sogar politisch nutzen könnten zu unserem Nachteil. Und bislang hat Europa da keine richtige Strategie gefunden. Wir sind viel anfälliger für Störungen dieser Lieferketten als etwa die USA mit ihren beträchtlichen Öl- und Gasreserven zum Beispiel.
Dass die Neutralität der Schweiz auf dem Prüfstand steht, darüber sprachen wir ebenfalls am Donnerstag bei Kontrafunk aktuell. Auf der einen Seite verweigert man den USA militärische Überflugsrechte, auf der anderen Seite trägt man die EU-Sanktionen gegen Russland zugunsten der Ukraine mit. Wie das zusammenpasst, hat SVP-Nationalrat Franz Grüter eingeordnet.
Neutral heißt, dass wir uns A. nicht in fremde Konflikte einmischen, dass wir uns nicht einer Kriegspartei anschließen, aber eben auch, dass wir nicht kriegsführende Parteien unterstützen. Unterstützen heißt auch, dass keine Überflüge erlaubt sind. Und die Frage, die sich letzte Woche gestellt hat, war eine relativ formelle Frage. Sind die Vereinigten Staaten in einem Krieg oder eben nicht in einem Krieg? Ist das einfach irgendein Konflikt? Und auch da gibt es klare Definitionen. Also für einen Krieg braucht es nicht eine Kriegserklärung, sondern es braucht größere Truppenaufmärsche, es braucht Waffen, es braucht Munition. Und der Konflikt muss eine hohe Intensität haben und auch nicht nur kurzfristig, würde man das nicht als Krieg definieren. Aber hier hat die Schweizer Regierung letzte Woche entschieden, dass alle Definitionen für einen Krieg erfüllt sind. Also die USA ist eine kriegführende Partei. Damit ist dann eben diese Neutralität zur Anwendung gekommen. Das heißt, die USA darf immer noch über die Schweiz fliegen für humanitäre Hilfe, für Sanitätstransporte, für Wartungsflüge. Es wurden auch Flüge erlaubt, aber sie darf nicht direkt für den kriegerischen Einsatz Kampfflugzeuge, Militärflugzeuge, die direkt in den Kampf ziehen, im eigentlichen Krieg ziehen, die dürfen dann eben nicht über die Schweiz fliegen. Und genau das wurde letzte Woche so entschieden und auch vollzogen. Tatsächlich, muss ich sagen, hat die Schweizer Regierung damals, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, sich unmittelbar zuerst genau gleich verhalten wie jetzt, indem sie sich rausgehalten hat aus diesem Konflikt. Sie wurde dann aber ganz massiv, wurde unser Land unter Druck gesetzt von den Amerikanern. Und leider, muss ich sagen, ist die Schweizer Regierung etwa 4 Tage nach Kriegsausbruch eingeknickt, hat dann entschieden, alle Sanktionen zu übernehmen. Und das war ganz klar, rückblickend nach wie vor, das war ein Sündenfall. Er hat auch dazu geführt, dass damals sogar Joe Biden gesagt hat, sogar die Schweiz hat die Neutralität aufgegeben. Und heute sieht man natürlich das Ganze wieder aus einer etwas distanzierteren, klareren Optik. Das Wichtigste ist, es braucht auf dieser verrückten Welt, wo wir drin leben, Staaten, braucht es Orte, wo sich Streitparteien treffen können, wo verhandelt wird, wo vermittelt wird, wo Gespräche geführt werden können. Und wenn die ganze Welt Partei ist für die einen oder für die anderen, dann ist es schlecht für die Welt. Es gibt so viele Kriege im Moment wie selten zuvor. Und von dort her gesehen, glaube ich, ist es nicht nur für die Schweiz wichtig, neutral zu sein. Wir wollen auch nicht in Konflikte hineingezogen werden. Ich glaube, es ist auch für die Welt wichtig, dass sich Streitparteien hier auf neutralem Grund treffen können. Es ist wichtiger denn je. Und die Schweiz hat eine ganz spezielle Rolle in diesem Konflikt. Seit vielen, vielen Jahren hat sie ein sogenanntes Schutzmachtmandat. Das ist vereinfacht ausgedrückt eine Art Briefträgerfunktion zwischen den USA und dem Iran. Die USA und Iran sprechen ja seit vielen Jahren nicht mehr miteinander. Das heißt, sie haben keine diplomatischen Beziehungen mehr. Die gesamte Kommunikation ist immer über die Schweiz gelaufen. Und das zeigt, dass wir gerade hier in diesem Konflikt, in diesem Krieg eine ganz spezielle Rolle haben, die wir ausüben müssen. Stand heute ist in der schweizerischen Bundesverfassung festgehalten, dass Parlament und Bundesrat, also die Regierung und das Parlament, neutral zu sein haben. Es ist nicht ganz genau spezifiziert, wie diese Neutralität auszusehen hat. Weil es eben nicht so klar ist, hat dazu geführt, dass vor, ich glaube, es sind etwa 2 Jahre her, dass eine Volksinitiative, wir können ja in der Schweiz Unterschriften sammeln, wenn wir 100.000 Unterschriften zusammenbringen, können wir eine Volksinitiative lancieren. Noch dieses Jahr wird diese Volksinitiative zur Abstimmung kommen und dort möchte man das noch klarer spezifizieren, was die Forderung ist, dass die Definition der Neutralität so sein soll, dass die Schweiz eine immerwährende, also nicht einmal neutral, so wie Sie es geschildert haben bei der Ukraine, sondern eine immerwährende, eine bewaffnete, also dass wir eine eigene Armee haben und uns nicht einem Bündnis anschließen wie der NATO, bewaffnete und integrale Neutralität haben. Integral heißt, wir schließen uns nicht an wirtschaftlichen Kriegsmaßnahmen an, sprich Sanktionen. Was wir aber auch nicht wollen, ist, dass die Schweiz irgendeine Umgehungsinsel ist. Wir wollen nicht, dass Sanktionen über die Schweiz umgangen werden können. Also diese 3 Forderungen, immerwährende, bewaffnete, integrale Neutralität, die soll neu in der Verfassung verankert werden. Da muss sich die Regierung, dann muss sich das Parlament konsequent dran halten. Und darüber wird noch dieses Jahr die Schweizer Bevölkerung befinden können.
Die Grünen wollen muslimisches Leben in Deutschland stärker fördern und haben dazu einen 24-Punkte-Plan vorgelegt. Noch dazu wurde im Bundestag eine Ramadan-Feier abgehalten. Gestern am Freitag war die Autorin Seyran Ateş bei Kontrafunk aktuell. Mit ihr sprachen wir über den politischen Islam grüner Prägung. Da gibt es vor allem den Wunsch der Grünen, das Kopftuchverbot abzuschaffen, um die Arbeit für muslimische Frauen im öffentlichen Dienst zu ermöglichen.
Das kann überhaupt nicht helfen und das ist sehr interessant, dass die Grünen insbesondere auf so einen Kopftuch-Islam fixiert sind. Also ich kann Ihnen als liberale Muslimin sagen, dass wir die größten Probleme gerade mit denjenigen haben, die das Kopftuch feiern, als wäre es die sechste Säule des Islam und dass sie konservative und traditionelle Muslime vor allem unterstützen. Und es gibt da so viele andere Themen, die zu besprechen wären, wo Frauen von Muslimen selbst, also innerhalb ihrer Gemeinschaft, benachteiligt und diskriminiert werden, gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen, sozialer Druck ausgeübt wird, dass man einen traditionellen und einen konservativen Islam lebt. All das sind die Probleme, die innerhalb der muslimischen Gemeinschaft existieren. Und was die Grünen jetzt machen, ist für mich ein Irrsinn, indem sie die Kopftuchfraktion stärken wollen und da die Diskriminierung der Frauen verorten von Deutschen oder von der Mehrheitsgesellschaft. Stärken sie das Patriarchat und stärken sie konservative Ansichten und verkrustete alte Rollenbilder auch. Also das alles zusammengefasst ist für mich überhaupt nicht das, was angeblich als Vielfalt im Islam da in diesem 24-Punkte-Paket auch verkauft werden soll. Ich bin sehr irritiert über grüne Politikerinnen und Politiker.
Wer sich das Stadtbild in vielen Berliner Bezirken anschaut, könnte aber zu dem Schluss kommen, das Kopftuch ist einfach Realität. Warum sollte man diesem Umstand nicht Rechnung tragen und dieser Kultur entgegenkommen?
Naja, das ist eine Märchenerzählung und das ist auch eine Realitätsverschiebung, die uns seit Jahrzehnten aufgetischt wird. Es ist so, dass wir in den 70er, 80er Jahren ja hier in Deutschland auch schon Muslime hatten und bei Weitem nicht so viele Kopftücher. Und dass wir die Zunahme der Verhüllung der Frauen auch haben mit der einhergehenden Islamisierung auch der Gesellschaft. Das heißt, es gibt hier politisch ganz andere Entwicklungen, die uns Sorge machen sollten, als dass wir jetzt meinen, dadurch Frauen zu integrieren, indem wir patriarchale Strukturen einer Religion unterstützen. Würden all diese Dinge aus dem christlichen Kontext kommen, würde man das strikt ablehnen. Kommt es aus dem jüdischen Kontext, ist man auch sehr kritisch damit, ja, aber alle wissen, dass maximal 30% der Frauen überhaupt Kopftücher tragen, die muslimisch sind. Also die Liberalen und die Vielfalt im Islam wird damit nicht abgebildet. Im Gegenteil, wir haben hier eine Aggression vor allem auch des Kopftuch-Islams, wie wir das auch aus dem Iran, aus Taliban, Afghanistan kennen. Wir unterstützen hier patriarchale Denkmuster im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse und sortieren die Gesellschaft binär, indem wir sagen, hier sind Männer, hier sind Frauen. Also alles entgegengesetzt dem, was an Genderverständnis und Identitätsdiskussion ansonsten in der Mehrheitsgesellschaft stattfindet. Bei den Muslimen akzeptiert man die Verhüllung der Frau durch das Kopftuch, damit Männer sexuell nicht gereizt werden. Kleine Kinder im Kinderwagen, Kinder im Kindergarten, in der Grundschule tragen inzwischen Kopftücher. All das blenden die Leute aus, die sich jetzt auf die erwachsenen Frauen fokussieren, die dann eventuell dann in der Verwaltung einen Job annehmen. Aber was machen sie da? Sie repräsentieren den Staat. Eine Lehrerin, eine Polizistin, eine Richterin sollen Kopftücher tragen. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, an Orten, wo sie neutral auftreten sollen, sich neutral zu verhalten, übertragen sie Inhalte und geben eine Message nach außen, eine Mission, dass eine Frau nur dann anständig ist und sittlich moralisch sich kleidet, wenn sie verhüllt ist. Es ist viel komplexer als diese einfache Formulierung, dadurch, dass wir den Frauen Zugang gewähren mit Kopftuch in die Berufe, fördern wir Integration? Nein, im Gegenteil. Diese Menschen gehen in Distanz zu unseren Werten, was die Gleichberechtigung der Geschlechter anbelangt. Schauen wir in den Bundestag, es wird da Ramadan gefeiert. Ich habe jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch einfach mal gegoogelt und KI gefragt, wie ist das denn mit dem christlichen Fasten? Ja? Es ist so, dass die allermeisten Menschen aktuell gar nicht realisieren, dass parallel auch Christen fasten und wir wissen überhaupt nichts darüber. Warum hören wir in den Medien aktuell so viel über Ramadan? Wo sind bitte jetzt gerade die Erzählungen zum christlichen Fasten? Was ist das überhaupt und warum fasten die Christen und wie fasten sie? Und da stelle ich fest, dass in den letzten Jahrzehnten unter Christen das Fasten immer mehr zur intimen Sache geworden ist und vor allem, dass das strenge Fasten und die regelrechte Geißelung, dass das alles abgenommen hat und dass man sehr viel friedlicher und sehr viel netter auch im Umgang mit sich selbst geworden ist. Und das findet sehr viel reformierter statt im Christentum. Und währenddessen parallel entwickelt sich die muslimische Gemeinschaft, dieser Ausschnitt der muslimischen Gemeinschaft, die die Grünen jetzt auch noch so stark unterstützen, in eine radikale Form des Islam, nämlich so viel wie möglich fasten, so hart wie möglich fasten, sogar Schwangere, sogar Kranke, sogar kleine Kinder fasten inzwischen. Also es ist schon eine absurde Entwicklung, was auf der islamischen Seite passiert und auf der christlichen Seite.
Den Abschluss der Woche bildete das Thema Hütchenspiel im Haushalt mit dem Journalisten Malte Fischer. Es ging um die Tricksereien der deutschen Bundesregierung rund um die 500 Milliarden Euro Sondervermögen. Das Geld sollte ja eigentlich für Infrastruktur verwendet werden. Aber was mussten gleich zwei Wirtschaftsinstitute feststellen?
Die Institute haben festgestellt, dass genau das nicht passiert. Statt die Gelder für die Infrastruktur, Investitionen auszugeben, wurden sie für andere Dinge ausgegeben. Das Münchner IFO-Institut kommt zu dem Ergebnis, dass 95% der Mittel zweckentfremdet wurden und das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kommt zu dem Ergebnis, dass 86% gewesen sind, die zweckentfremdet wurden. Das heißt also, das Versprechen, das die Regierung abgegeben hat, diese Mittel, diese Kredite, diese Schulden für Investitionen auszugeben, dieses Versprechen hat die Bundesregierung den Instituten zufolge nicht eingehalten.
Und die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, wenn schon nicht für Infrastruktur, wofür hat die Bundesregierung das Geld denn dann ausgegeben?
Nun, ein Punkt war sicherlich die Mehrwertsteuersenkung fürs Gaststättengewerbe. Dafür brauchte man Geld. Dann gab es die Agrardieselsubvention. Dafür brauchte man Geld. Dann gab es die Zuschüsse an die Rentenversicherung. Das heißt vor allen Dingen für die Mütterrente. Dafür brauchte man Geld. Dann die erhöhte Pendlerpauschale und die damit verbundenen geringeren Steuereinnahmen. Auch dafür brauchte man Geld. Das waren all diese Vorhaben, die man sich schon in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hatte, für die das Geld aber sonst sehr knapp geworden wäre. Man hätte also sonst bei anderen Dingen den Rotstift ansetzen müssen oder die Steuern erhöhen müssen. Das hat man jetzt so auf diese galante Art und Weise erledigt, dass man diese Mittel ganz einfach freigeeist hat, indem man, wie eben dargestellt, verschoben hat.
Grüne und AfD prüfen jetzt den Weg nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht. Welche Konsequenzen könnte das denn im Erfolgsfall haben?
Wenn sie erfolgreich sind, dann kann das natürlich sein, dass diese Haushaltstricksereien, die nenne ich sie jetzt mal, so nicht durchgehen. Und dann müsste die Bundesregierung möglicherweise diese Mittel wieder in den Kernhaushalt zurückverlagern und dann gucken, dass sie das da finanziert. Und dann hat der Finanzminister natürlich ein großes Problem, weil dann fehlen ihm natürlich die Mittel. Denn diese anderen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, Agrardieselsubventionen und Mehrwertsteuersenkung, sind ja mittlerweile dann auch verabschiedet und das Geld fehlt demnächst. Und dann geht es richtig ans Eingemachte. Dann geht die Diskussion wahrscheinlich um Steuererhöhungen los oder eben halt um Ausgabenkürzungen an anderer Stelle, weil das Geld ist ja jetzt schon verausgabt worden. Sie brauchen für so eine Verfassungsklage auch erstmal einen Kläger, jemand, der sozusagen dann auftritt und dann nach Karlsruhe geht. Aber wir haben ja dann bei der Ampelregierung gesehen, dass es diese Klage gab und die Klage war ja auch erfolgreich und daran ist dann die ganze Regierung am Ende des Tages gescheitert. Und je spitzer und je mehr auf Kante genäht der Haushalt der Regierung ist, desto stärker wirkt auch ein Urteil, wenn es jetzt gegen die Regierung ausgeht, auf die Regierung, weil am Ende des Tages vorwiegend durch Geld zusammengehalten wird. Und wenn dann das Geld fehlt, dann lassen sich die Wünsche der Koalitionspartner nicht mehr finanzieren. Und dann bricht so eine Regierung sehr schnell auseinander, weil ich glaube, auch diese Regierung, die wir jetzt haben, ist vorwiegend auf der Basis aufgebaut, dass man jedem Partner sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, sein Lieblingsprojekt durchzusetzen und durchzufinanzieren. Der eine wollte die Mütterrente und die anderen wollten die Haltelinie in der Rente. Aber all das kostet Geld. Und wenn dann jemand kommt wie das Bundesverfassungsgericht und den Topf wegnimmt, dann ist auf einmal der Kater da und dann bricht eine Regierung sehr schnell zusammen. Insofern kann das auch dieser Regierung passieren. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Liebe Hörer, das war also der Wochenrückblick im Kontrafunk. Ich mag Sie noch auf die Sendung heute Abend hinweisen. Um 20 Uhr. Da lohnt es sich, die Abendsendung Argos Ohren zu genießen. Bei ihm geht es unter anderem um Waffenkultur auf deutschen Straßen. Es geht um die Iran-Krise und die Spritpreise. Restle von Monitor sagt Bye-bye und es geht um die Wahl in Rheinland-Pfalz. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Donowski. Tschüss, schönes Wochenende, machen Sie es gut. Get yourself going and get funky.